Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Mein heutiger Gast ist Yorgo Chatzimarkakis. Yorgo, du warst 2 Perioden lang Abgeordneter im Europaparlament, nämlich von 2004 bis 2014 von der FDP, von der deutschen FDP, und warst damit auch Mitglied der liberalen Fraktion ALDE. Wir waren daher Kollegen von 2004 bis 2009 gemeinsam im Europaparlament. Jetzt bist du CEO von Hydrogen Europe. Kann man sagen, du bist ein Lobbyist? Was ist Hydrogen Europe? Was machst du da?
Ja, vielen Dank, hier dabei sein zu dürfen. Hydrogen Europe ist in der Tat ein Verband, der mittlerweile fast 550, also über 540 Mitglieder hat. Da sind viele Industrieunternehmen dabei, große, kleine, aber eben auch Regionen und nationale Verbände. Was machen wir da? Wir haben einen Sektor kreiert. Es gab den Wasserstoffsektor. Wir haben all diejenigen zusammengebracht, die Wasserstoff entweder produzieren oder ihn transportieren oder ihn nutzen. Du kannst ihn nutzen im Auto, bei deiner Heizung, in der Industrie und auch im Energiesystem. Du musst bei sehr viel erneuerbarem Strom Speicherkapazitäten schaffen. Du musst quasi das Überangebot ausgleichen, sowie das Unterangebot, was du ja nicht immer gleich hast. Und da ist der Wasserstoff eines der günstigsten Mittel der Wahl. Lobbyist, also ich vergleiche meine Position immer mit der eines Schäferhundes. Ich bin nicht der Schäfer, das ist die Politik. Der Schäfer sagt, wo die Lämmer lang gehen sollen, und die Schafe, die Unternehmen und die Mitglieder sind eher so die Schafe. Meine Rolle ist die, dem Schäfer dabei zu helfen, die Schafe in den richtigen Bereich zu führen. Ja, das hat auch teilweise mit Lobbyismus zu tun. Heute sagt man eher Advocacy dazu, also dass man für einen Bereich spricht. Aber wenn ich jetzt nur eine Sorte Unternehmen hätte, zum Beispiel ich bin ein Windkraftverband und da sind die ganzen Windkraftanbieter, dann ist es ziemlich klar, in welche Richtung ich gehe. Bei mir ist es so, wir müssen uns unsere Positionen alle gemeinsam erarbeiten. Und die Politik ist deswegen so interessiert an unseren Positionen, die wir gemeinsam, wie gesagt, in dieser Unterschiedlichkeit erarbeiten, weil es noch keinen Wasserstoffsektor gab und weil der Wasserstoff insbesondere vom EU-Kommissar Timmermans, der ja für den europäischen Green Deal stand, er ist weg, er ist zurück nach Holland, für ihn war der Wasserstoff das zentrale Element beim europäischen Green Deal. Und da guckt natürlich die Politik und hört, was sagen denn die verschiedenen Wasserstoffhersteller, Transporteure, Nutzer, wie wir das gestalten sollen. Politik hat ja keine Ahnung davon, so wie wir auch keine Ahnung hatten. Wir mussten uns das alles erarbeiten. Und deswegen arbeiten wir eng mit der Politik zusammen. Ich bleibe bei dem Bild, Schäferhund.
Du sagst es, Wasserstoff gilt so als Zauberwort. Also wir wissen, wir brauchen viel, viel Energie in Zukunft. Wir müssen diese Energie quasi so herstellen, dass sie unserem Planeten nicht so schadet wie die fossilen Energien. Die einen setzen darauf, die anderen dort. Man redet dann von Technologieoffenheit. Und da kommt dann meistens dieses Wort Wasserstoff auch vor mit der Technologieoffenheit. Da sind sehr, sehr viele Hoffnungen darin verknüpft. Wie weit sind wir da? Ich möchte mich zumindest als Laie auskennen. Ist das wirklich eine Energieform, auf die wir bauen können? Du wirst wahrscheinlich ja sagen, aber erklär es mir einmal.
Ich will es erklären. Der Wasserstoff ist ein Molekül. Es ist ein kleines, sehr flüchtiges Molekül. Also es ist nicht so einfach, ihn zu transportieren. Sonst wären wir wahrscheinlich schon viel schneller in der Umstellung von Kohle, aber vor allem von Öl und Gas auf Wasserstoff. Wasserstoff wird in der Tat insbesondere Erdgas ersetzen. Ja. Österreich ist ja nun auch ein zentrales Land, wo viele Gasleitungen zusammenlaufen. Die wollen wir alle auf Wasserstoff umstellen. Also da sind wir schon bei einem zentralen Element. Wasserstoff kann Energieträger ersetzen. Fossile Energieträger. Das Interessante daran ist, dass der Wasserstoff eben auf verschiedene Weise hergestellt werden kann. Natürlich kann er aus fossilen hergestellt werden. Und der größte Teil des Wasserstoffs heute wird aus Erdgas hergestellt. Nun kann man das CO2 abscheiden und dann wäre man bei der ersten Farbe, dem blauen Wasserstoff, das nennt man eben blau, dass man CO2 abscheidet und in unterirdischen, unterseeischen Höhlen speichert oder weglegt. Aber der grüne Wasserstoff, das ist der aus Erneuerbaren hergestellte, nämlich aus Windstrom, aus Sonnenstrom oder in Österreich hat man ja viel Wasserkraft, die da eingesetzt wird. Das ist ein Wasserstoff, der im Moment auch teurer ist, aber viel attraktiver ist, weil er eben dem erneuerbaren System hilft. Was will ich damit sagen? Ich nenne ein Beispiel. Ich kenne die deutschen Zahlen ganz gut. Wir sind in Deutschland im Moment bei 60% Erneuerbaren im Stromsystem. 60%, das ist ganz schön gut für ein Industrieland. Wenn wir auf 100% gehen wollen in Deutschland, brauchen wir ein viel größeres Stromnetz. Das jetzige Stromnetz ist zu klein, schafft es nicht in Spitzenzeiten, wenn viel Wind da ist, den Strom zu speichern oder aufzunehmen. Im letzten Jahr, im Jahre 2023, sind in Deutschland dadurch 11 Milliarden Euro aus dem Fenster geworfen worden. Das ist also ein Strom, der erzeugt wurde, aber nicht verwendet werden konnte. 11 Milliarden Euro, das ist wahnsinnig viel. Das könntest du in Wasserstoff umwandeln. Das heißt, da wo eine Spitzenlast entsteht, wird Wasserstoff über Elektrolyse, das ist der technische Vorgang, erstellt. Du spaltest Wasser in Sauerstoff, geht in die Luft oder wird anderweitig genutzt und Wasserstoff. Der Wasserstoff wird gespeichert und kann dann, wenn eine sogenannte Dunkelflaute herrscht, also wenn nicht genug Wind und Sonne da ist, dazu dienen, diesen Strom, den wir ja gespeichert haben, jetzt zu erzeugen über Brennstoffzellen oder über Turbinen.
Aber das soll sehr teuer sein, stimmt das?
Ja, jetzt vergleiche ich mal, zum jetzigen Zeitpunkt ist der Wasserstoff natürlich genauso teuer wie die Windkraftwerke vor 20 Jahren oder wie die Solarpaneele vor 20 Jahren. Natürlich ist er teuer, weil es ihn noch nicht gibt und weil wir jetzt nicht industriell produzieren. Wenn wir in die industrielle Produktion gehen, zum Beispiel der Elektrolyseure, wird das viel, viel günstiger. Der Hauptfaktor für den Preis, so 80%, ist aber der Strompreis. Und jetzt ist eine ganz klare Analyse. Der Strompreis ist im Moment in Deutschland deswegen so hoch. Ich sprach ja von den 11 Milliarden, die im letzten Jahr verpulvert wurden, weil wir es nicht schaffen, das Netz zu managen oder weil wir es nicht schaffen, zu speichern. Und wenn wir den Preis runterkriegen wollen, müssen wir eben Wasserstoff integrieren. Das eine bedingt das andere. Ganz konkretes Beispiel, um das Netz in Deutschland eben fit zu machen für so viel Erneuerbare, entstehen Kosten bis 2045 von 320 Milliarden Euro, müssten wir investieren, um das Netz aufzurüsten. Das Wasserstoffnetz, wir nennen das Kernnetz, das sind Pipelines. Pipelines, die wir zu 75-80% schon haben, die werden umgerüstet. Das sind Gaspipelines, die umgerüstet werden. Und 20% müssen wir dazu bauen. Das kostet uns 20 Milliarden. Also ich vergleiche Stromausbau 320 Milliarden, Wasserstoffausbau 20 Milliarden. Voilà. Und wenn man mir sagt, ja, ihr seid so teuer, dann kann ich nur wieder zurückgeben. Dann legt bitte all die Kosten offen. Ja, Verbund AG in Österreich, ja, großer Stromerzeuger, legt bitte all die Kosten offen, die dadurch entstehen, dass wir Speicherbedarf haben. Und was den Wasserstoff so attraktiv macht, und dann bin ich auch ruhig, du kannst ihn natürlich nicht nur in der Mobilität und in der Heizung nutzen oder zum Ausgleich des Energiesystems, sondern du setzt ihn auch in der Chemieindustrie ein, in der Stahlindustrie, bei den Raffinerien, also überall dort, wo Wasserstoff als chemische Substanz verwendet wird. Bei der Stahlerzeugung schaffen wir es, die Voestalpine geht in die Richtung, auf null CO2-Emissionen zu kommen. Wahnsinn, ne? Eine Stahlproduktion, die gar keine CO2-Produktion hat. Das ging in der Vergangenheit deswegen nicht, weil wir den Sauerstoff aus dem Eisenerz mit Kokskohle rausgeholt haben. Kokskohle, das ist CO, Kohlenmonoxid, CO plus O gibt CO2. Nicht gut. Wir können aber den Sauerstoff aus dem Erz auch mit H2 raushauen. H2 plus O ist Wasser. Und das ist der Grund, warum der Wasserstoff so attraktiv ist. Du nutzt ihn eben für so viele verschiedene Bereiche und deswegen wird durch die Massenanwendung der Preis ganz stark sinken. Wir müssen nur die Rahmenbedingungen schaffen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da sind wir wieder beim bösen Lobbyisten, ne, der dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen gut werden. Würde ich das Thema Wasserstoff den NGOs überlassen, da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, dann wird rauskommen, dass er sehr, sehr teuer bleibt, weil die NGOs haben sich versteift auf Strom und haben gesagt, Strom ist die Lösung, alles muss elektrifiziert werden. So, jetzt komme ich nochmal auf die Rechnung. 320 Milliarden gegen 20 Milliarden. Das kannst du keiner Volkswirtschaft zumuten. Ja? Also was NGOs manchmal sagen und denken, ist vielleicht schön in der Theorie, aber es muss eben auch umsetzbar sein.
Und wie weit haben wir Europäer da jetzt die Nase vorn? Also das ist ja immer so, dass meistens entweder die USA oder China Bereiche abdecken, wo sie viel stärker sind. Wir sind oft voraus und dann verlieren wir wieder, also Solarenergie und so weiter. Wie schaut es da aus?
Also der größte Wasserstofferzeuger und Kunde der Welt ist China. Schon heute, das hängt einfach an der Größe des Landes. Dummerweise haben sie das auch erkannt und sind sehr, sehr stark in der Umsetzung von Technologien. Anders als im Bereich Solar und Wind, wo bei Solar 90% China dominiert, bei Wind fast 80%, 75% China dominiert, ist es beim Thema Elektrolyse noch nicht so. Elektrolyse ist unsere Kerntechnologie, mit der wir Wasser spalten über erneuerbaren Strom. Und hier sind wir den Chinesen noch voraus, aber nicht mehr lange. Warum? Ich sage es mal ganz konkret, weil wir hier in Europa zum Beispiel bei den Ausschreibungen und bei den Förderungen mit europäischen Mitteln für Projekte, Wasserstoffprojekte, nach dem günstigsten Preis gehen. Na rat mal, wer den günstigsten Preis hat. China, und zwar vor allem aufgrund von Dumpingmaßnahmen. Ja? Machen wir uns nichts vor, die Chinesen sind aggressive Dumper. Und die Europäer sind naive, theorieverliebte weltmarktorientierte Menschen. Wir sind Export, wir brauchen Zugang zu Märkten, wir wollen die Chinesen nicht verärgern. Ja, die Chinesen interessiert das nicht. Die Chinesen sind in der ganzen Welt unterwegs, um aggressiv ihre Technologien, die sie billig natürlich erzeugen, reinzudrücken, um die Märkte dann zu beherrschen. Wir haben beim Wasserstoff die Chance, das noch für uns zu reklamieren. Ich sage es aber gleich dazu, da bin ich auch hart und offen, dass uns hier die NGO-Landschaft das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Wir haben hier also Ergebnisse erzielt, die den Wasserstoff künstlich fünffach verteuern, schlicht und ergreifend, ich sag's hart, wie es ist, durch NGO-Einfluss. Das ist nicht gut. Ja? Und da muss man abwägen. Wollen wir jetzt mit China mithalten oder wollen wir schneller dekarbonisieren und wettbewerbsfähig bleiben? Und da hilft nur eins, NGOs haben uns in diese Solarabhängigkeit schon getrieben. Ja, es ist eindeutig sichtbar. Auch dumme Politik zum Beispiel der liberalen Regierung in Deutschland. Es war ja der Philipp Rösler, der damalige FDP-Mann, der gesagt hat, nee, wir wollen keine Solarförderung mehr machen. Und ohne, dass es ein Gesetz dazu gab, sind die Unternehmen schon nach China gegangen. Also es sind auch Politiker, die nicht sehr klug sich anstellen. Das ist so. Aber dieses Spiel zwischen nicht so schlauen Politikern und sehr theoretisch orientierten NGOs führt oftmals dazu, dass wir uns eine Bürokratie aufbauen, die nicht dazu beiträgt, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Ich habe jetzt bei Elektrolyseuren noch die Chance, ich werde sie nutzen.
Jörg, man sieht, wie gut du verkaufen kannst. Dieser Podcast heißt ja, wer hat die Macht in der EU? Ja? Ich interviewe da eben Abgeordnete aus allen Bereichen. Jetzt würde ich dich fragen, hast du Macht? Hat der Schäferhund Macht? Oder wie schaut's da aus? Wie würdest du das einschätzen?
Also wir waren ja Kollegen im Europäischen Parlament und sind auch Teil dieses Hamsterrads gewesen. Ja? Also der EU-Abgeordnete, die EU-Abgeordnete hat Macht, selbstverständlich. Aber leider fehlt oftmals auch den Abgeordneten der Blick für die Tiefe. Der Europaabgeordnete hat so viele verschiedene Themen auf seinem Schreibtisch, dass er sich eigentlich immer nur mit der Oberfläche beschäftigen kann. Er kann ab und zu in die Tiefe gehen, dann entwickelt er eine Expertise, aber dann muss er die anderen Dinge vernachlässigen. Das ist ein Nachteil des Systems. Das verleiht natürlich denjenigen Macht, die in die Tiefe gehen können. Und du hast es schon gemerkt, ich habe mich natürlich in meinen Bereich, den ich von als Kind schon geliebt habe. Ich habe den Wasserstoff mit 17 entdeckt. Ich habe mich in diesen Bereich verliebt und kann die Tiefe sozusagen ausspielen. Und das spielt schon eine Rolle, wenn viele politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger immer nur mit der Oberfläche in Berührung kommen und dann kommt einer, der ihnen die Hintergründe erklären kann. Natürlich gibt dir das Macht, wenn du die Hintergründe erstens verstehst und zweitens gut verkaufen kannst. Und drittens, und das ist das alles Entscheidende, wenn sie tatsächlich zum Gesamtsystem positiv beitragen, also Klimaschutz in unserem Falle, ich meine, ich habe es auch gut, ich vertrete eine Technologie, die klimaschutzorientiert ist, eine Clean Tech, eine Klimaschutztechnologie, sie ist überall verwendbar, also ich habe hier schon ein schönes Thema, was Politiker auch lieben, und zwar aller Couleur, ja, ob das jetzt grüne Politiker sind, die Klimaschutz wollen, ob das linke Politiker sind, die Arbeitsplätze schaffen wollen, ob das Liberale sind, die Wettbewerb wollen, oder Konservative sind, die eine Souveränität behalten wollen in bestimmten Bereichen. Es ist für alle was dabei. Und das verleiht dann besondere Macht, wenn man es richtig ausgestaltet. Und ich kann bei den letzten Jahren sagen, dass das Wasserstoffthema Glück hatte. Wir hatten auch Glück. Wir hatten mit Covid einen richtigen Einbruch bei den grünen Technologien. Ja, da wurden Wertschöpfungsketten unterbrochen plötzlich. Und da machte man sich Sorge, insbesondere der damalige Kommissar Timmermans, wortgewaltig, mächtig, ob er denn so weitermachen kann. Und er hat dann den Wasserstoff entdeckt als Versöhner zwischen Klimaschutz und Arbeitsplätzen. Und dann kam die Invasion von Russland in die Ukraine und dem Wegfall von Gaslieferungen. Und da entstanden viele Gedanken, Fantasien, Wünsche, dass der Wasserstoff doch das Gas schneller ersetzt. Das hat uns geholfen. Jetzt kann man sagen Glück, ich sage Glück des Tüchtigen. Also insofern gut.
Du hast angesprochen, dass es dir jetzt eben sehr zugegen kommt, dass das für alle Parteien etwas drin ist. Wenn ich mich an dich erinnere, du warst ja auch immer einer, der nicht ganz fest und starr quasi immer gehorcht hat, was die Partei vorgibt, sondern du warst immer schon sehr offen. Du bist ja auch von der FDP weggegangen, bist jetzt wieder bei der ÖDP, das ist die Ökologische Demokratische Partei in Deutschland, warst da auch in deiner Jugend. Ist das eine Stärke von dir, dass du so offen bist, oder eine Schwäche? Hat es dir geschadet oder genutzt, dass du dann nicht so einen Tunnelblick hast wie andere Politiker vielleicht?
Beides. Ja, das ist natürlich eine Schwäche, weil du teilweise dann aus deiner Partei raus musst. Ja? Also in der FDP konnte ich natürlich nicht bleiben mit meiner sehr starken ökologischen Brille. Ich habe in der Tat mal im Magazin Stern ein Plädoyer für ein Zusammengehen von Grünen und Liberalen veröffentlicht.
Erinnere ich mich.
Ja, das hat zu Applaus geführt bei der damaligen Bundeskanzlerin. Also ich wurde auf das Sternfest gebeten und sollte dann da auch natürlich präsent sein, weil der Artikel in dieser Woche erschien. Bundeskanzlerin war ganz begeistert.
Warum?
Ja, die Bundeskanzlerin, also Angela Merkel, war ja eine nicht typische Christdemokratin, sondern sie mochte die Liberalen nicht so. Sie war in einer Koalition mit den Liberalen und das haben die nicht überlebt. Sie sind ja aus dem Parlament geflogen nach dieser Koalition. Und sie mochte eigentlich diese Mitte-Politik, also eine Politik, die alle Aspekte versucht zu berücksichtigen. Und sie fand diesen Gedanken gut. Sie kam ja auch aus einer, weiß ich nicht, protestantischen Tradition aus ihrer Jugend, wo das vielleicht im Vordergrund stand. Ich will jetzt kein Loblied auf Angela Merkel singen. Ich will nur sagen, sie hat mich gelobt, meine eigenen Liberalen haben mich verteufelt für den Artikel. Verteufelt. Und da sieht man schon, also wenn man so offen ist, das kann auch eine Schwäche sein. Mir hilft es natürlich heute in meiner Arbeit für den Wasserstoff überzeugender zu sein. Ich bin nicht einer Firma oder einer politischen Partei verpflichtet, auch wenn ich wieder in der ÖDP bin. Da bin ich aber auch zurückgegangen aus nostalgischen Gründen, da komme ich her. Ich habe die ÖDP über den Wasserstoff tatsächlich entdeckt. Das war 1984 das Buch von Heumer von Ditfurth. Am Anfang war der Wasserstoff gelesen. Das hatte ich auf dem Wühltisch als Schüler in Duisburg, habe ich das für, ich glaube, 3 Mark erstattet. Erstanden. Und dann 1986 war Tschernobyl. Die große Atomkatastrophe, die dazu führte, dass wir da war ich schon Student, dass wir Auswege suchten, nach was Neuem suchten. Und dann sah ich ein Plakat an meiner Universität in Bonn, da stand drauf, Schluss mit Nuklear, lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen. Und das war einen Hinweis auf eine Veranstaltung, da bin ich hin, das war die ÖDP. Und da bin ich in die ÖDP gekommen über den Wasserstoff und bin später dann auch als Vertreter von Hydrogen Europe an den ÖDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament geraten, ein Physiker, Professor Klaus Buchner, und der interessierte sich sehr für den Wasserstoff und hat mich dann natürlich ein-, zwei-, dreimal interviewt. Beim dritten Mal hat er mir einen Beitrittsantrag überreicht, der ÖDP, und dann habe ich das alte Programm nochmal gelesen, also das Grundsatzprogramm, und kriegte Gänsehaut, weil ich dachte, da kommt meine Überzeugung, jetzt verstehe ich, warum ich die ganze Zeit so war. Naja, und dann bin ich, nachdem ich sie nicht wählen konnte in meinem Bundesland im Saarland, haben wir sie neu gegründet, und heute vertritt meine Frau die ÖDP im Europäischen Parlament.
Dann erübrigt sich bei mir jetzt die Frage, ob man eigentlich als Lobbyist alles verkaufen kann. Also dieses Thema begleitet dich ein Leben lang. Das ist sozusagen in deinem Rucksack, den du von Anfang an dabei gehabt hast, drinnen schon gewesen. Reden wir mal von diesem Rucksack. Deine Biografie ist ja sehr spannend. Du bist, würde ich sagen, ein typischer Europäer. Erzähle, dein Papa ist Grieche und war Gastarbeiter in Deutschland.
Genau, mein Vater kam 1960 als einer der frühen Gastarbeiter aus Kreta nach Deutschland. Meine Mutter ist aus Brandenburg, ist ein Flüchtlingskind gewesen. Mein Großvater war ein Stasi-Opfer, ja, und musste oder wollte dann sehr schnell raus aus der DDR. Und in den 50er Jahren sind meine Großeltern mit ihren Kindern, meine Mutter war schon geboren, in den Westen geflohen, ins Ruhrgebiet. Dort haben sich meine Eltern kennengelernt, dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und bin dann eigentlich immer zwischen beiden Kulturen gewesen und wollte tatsächlich auch immer ins Europäische Parlament. Also ich wollte, weil ich ja als Europäer mich fühlte, habe auch ein Buch geschrieben, Europäischer Patriotismus. Also das Grenzüberschreitende war für mich immer das Wichtigere. Und ich hatte das Glück, dann auch wirklich Europaabgeordneter zu werden. Ich weiß es noch, dass der damalige Vizekanzler Deutschlands und Außenminister Klaus Kinkel, bei dem ich die rechte Hand mal eine Zeit lang sein durfte in seinem Amt, gesagt hat, Kerle, ich brauche Sie im Bundestag. Da habe ich gesagt, da will ich aber nicht hin. Ich will ins Europaparlament. Hat er nicht verstanden. Ne? Er hat gesagt, warum wollen Sie da hin? Ja, weil das meine Überzeugung ist. Ich hatte das Glück, eben 10 Jahre das zu tun. Und meine europäische, wie soll ich sagen, Überzeugung, mein Bewusstsein ausleben zu dürfen. Habe da viel gelernt in Europa. Meine Töchter heute sind komplett in diesem europäischen Bewusstsein aufgewachsen, sind auf eine Europaschule gegangen, und man merkt, dass die Ausbildung dann eine ganz andere ist, weil man da sehr viel Wert darauf legt, dass man seine eigene Sprache sehr gut lernt, aber Verständnis hat für alle anderen. Ja, geeint in Vielfalt, das ist das, was mich ausmacht.
Na, das ist schon sehr interessant, weil eben du hast eben dann verschiedene Seelen in deiner Brust, aber brauchst sozusagen einen gemeinsamen Nährboden, und der ist Europa. Das gelingt innerhalb von Europa. Wir haben ja jetzt momentan wahnsinnige Schwierigkeiten mit der Integration von Bürgern, die aus ganz anderen Kulturbereichen kommen. Glaubst du, kann die auch noch gelingen?
Das kann auf jeden Fall gelingen, weil es leichter ist, auch jemand aus einer ganz anderen Kultur, also sagen wir mal aus Syrien, Afghanistan, in einen europäischen Melting Pot zu integrieren. Was heißt Melting Pot? Ich bleibe selbstverständlich jemand, der seine deutsche Sportschau guckt. Ich esse natürlich, im Sommer bin ich immer in Griechenland, und wenn ich tanze, wenn ich singe, dann ist das oft griechisch. Melting Pot heißt nicht, dass man alles vermischt, sondern Melting Pot heißt, ein bisschen so wie Kanada, wo ja nicht der Brei, der Einheitsbrei das Thema ist, wie in den USA vielleicht, sondern der Salat mit seinen verschiedenen Zutaten, die dann auch verschieden bleiben und die man dann auch verschieden zur Kenntnis nimmt. Und da kannst du viel leichter dich integrieren und auch bestimmte Dinge annehmen, die du vielleicht aus deiner Kultur kennst, die dann vielleicht im mediterranen europäischen Sein wiedererkennbar sind, als in einem Melting Pot, wo du eindeutig so sein muss, wie Donald Trump sich das wünscht. Also insofern, nein, Europa bietet diese Möglichkeit. Allerdings haben wir uns als Europäer ja auch auseinanderdividieren lassen mit einigen Ländern, die zu offen sind, und einigen Ländern, die zu verschlossen sind. Ja. Ungarn, Deutschland, jetzt mal die Debatte, Österreich genau dazwischen. Ja. Und vielleicht merkt man in Österreich vielleicht diese Konfrontation dieser beiden Denkschulen. Und beide Denkschulen, das zu offene und das zu geschlossene, sind beide verkehrt. Und da müsste eigentlich Europa jetzt mit einem Kompromiss kommen. Ich habe kürzlich in den Emiraten ein interessantes Erlebnis gehabt, anlässlich der COP, also der Weltklimakonferenz. Ich war noch nie in den Emiraten und ich habe dort eine Stadt erlebt, die 85% Fremde hat, 85% Einwanderer. Und ich habe sehr viel lächelnde Menschen gesehen. Das Geheimnis dort ist, dass es nicht so sehr um Asyl und vermeintliche Offenheit geht, sondern um konkrete Arbeitsplatzangebote. Ja, da wird also nicht gesagt, kommt, ihr könnt bei uns Schutz suchen, der langfristig aber dann offenbar zu einer Belastung führt. Und die Menschen dürfen nicht arbeiten. Und dort dürfen sie arbeiten. Allerdings werden auch einige nicht angenommen. Das ist natürlich völlig klar. Also wir müssen einfach pragmatischer, offener denken. Wir können, der Herr Gauck hat das ja schön gesagt, der alte Bundespräsident, das Herz ist groß, die Möglichkeiten sind begrenzt. Es reicht mir nicht, so ein schönes Wort zu haben. Ich muss es konkret umsetzen. In Europa heißt das, dass wir den Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht haben, Arbeit anbieten müssen.
Das also ist die das. Begrenzten Möglichkeiten, da soll was möglich werden.
Ja, natürlich bei diesen Möglichkeiten, ja. Die werden ja gar nicht genutzt, ja. Diese begrenzten Möglichkeiten. Und wenn man die Menschen integrieren will, dann muss man es auch tun. Tut man ja nicht. Man lässt sie da lange warten. Und diese Diskrepanz macht einen verrückt. Und dass man da auch so lange nicht drüber reden durfte, sage ich auch ganz offen. Ne? Wenn du so ein Thema angesprochen hast in Deutschland und in manchen nationalen Kontinenten, warst du sofort ein Rechter oder ein linker Populist. Das ist falsch. Wir müssen wirklich vom Ende her denken, was hilft den Menschen, die zu uns kommen.
Und was hilft uns?
Also was wir als Wasserstoffverband anstreben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir wollen Arbeitsplätze zum Beispiel in den Ländern schaffen, wo die Flüchtlinge, wo die Fluchtursachen entstehen. Ich hatte die große Chance, mit Ursula von der Leyen, mit der Kommissionspräsidentin, in einem Land zu sein, sie zu begleiten. Wir waren da zusammen, sagen wir es mal so, weil ihre Ansprache hatte sehr viel mit meinem Thema zu tun, nämlich Mauretanien. Mauretanien ist ein Land, das doppelt so groß ist wie Frankreich von der Fläche, hat aber nur 5 Millionen Einwohner, also viel Wüste und vor allem Stabilität. Im Südsahel, also in der Sahelzone, da hast du Tschad, Sudan, da hast du Mali, Niger. Das sind alles Länder, die plötzlich total unruhig sind, wo die Wagner-Truppen sind, wo Russland seinen Einfluss übt, wo Franzosen raus mussten, Amerikaner raus mussten. Chaos. Du hast nur ein Land, das stabil ist, das ist Mauretanien. Und Mauretanien möchte jetzt seine Fläche nutzen, um mit der Sonne und dem Wind Wasserstoff zu produzieren. Und sie haben Eisenerz. Sie möchten zweitgrößter Eisenerzproduzent der Welt. Entschuldigung, Afrikas. Zweitgrößter Eisenerz Afrikas. Und sie möchten dieses Eisenerz mit Wasserstoff dort reduzieren, damit sie die Pellets höherwertig verkaufen können. Damit schaffst du so viele Arbeitsplätze, dass du das, was ich gerade für die Emirate beschrieben habe, also ein Wüstenstaat, der über fossile Dinge reich geworden ist und Arbeitsplätze geschaffen hat. Hier kannst du das über Erneuerbare schaffen. Ich will jetzt nicht sagen, wir werden in Mauretanien die Emirate des Atlantiks sehen. Aber als ich mit Frau von der Leyen da war, habe ich sie vielleicht ein bisschen überrascht, weil ich habe den spanischen Ministerpräsident war dabei und natürlich war der mauretanische Präsident auch da. Ich habe gesagt, ich will hier mal was ganz anderes in den Vordergrund rücken, nämlich Life Chances, Lebenschancen. Ich habe gesagt, wir sind nicht hier, um Lebenschancen schlechter zu machen, sondern zu verbessern. Sowohl die, was klimatische Einflüsse angeht, also die Klimaschutztechnologie hilft natürlich, das Klima so zu gestalten, dass es die Menschen nicht vertreibt, aber wir werden auch Arbeitsplätze hier schaffen. Ich habe mich sehr gefreut zu sehen, dass Frau von der Leyen diese Idee der Lebenschancen in ihrer Bewerbungsrede aufgenommen hat.
Also dann hast du doch auch wieder ein Stück mehr Einfluss als vielleicht als einfacher Abgeordneter.
Würde ich schon sagen, dass das geht. Aber es sind natürlich auch günstige Umstände, die wir uns aber auch erarbeitet haben. Wir haben sehr lange mit Mauretanien zusammengearbeitet, viel früher als andere, weil das ein typisches Land für eine solche Entwicklung ist. Namibia ist ein anderes Land, in dem wir sehr stark aktiv sind mit dem Wasserstoff. Wir werden auch viele, viele andere Länder in der Welt in diese Richtung bringen. Ich freue mich sehr, dass der Wasserstoffgedanke von Indien aufgegriffen wurde. Dort entsteht gerade der größte Solarpark der Welt, der natürlich ohne Wasserstoff nicht auskommt. Also man sieht, das, was wir hier in Europa uns ausgedacht haben, das findet tatsächlich eine politische Handlungsfolge in vielen, vielen Ländern. Das heißt für uns, dass wir vielleicht die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die hatten wir ja angesprochen. Das heißt aber eben auch, dass wir Lebenschancen in der ganzen Welt schaffen. Und das ist auch unser Auftrag hier. Und insofern...
Das hilft uns ja dann auch wieder.
Das hilft uns enorm.
Jorgo, abschließend gefragt, die Europawahlen stehen vor der Tür. Was glaubst du, wie werden sie ausgehen? Wie wird sich Europa in den nächsten 5 Jahren, dann in der nächsten Periode entwickeln? Und auch gleich, ist für dich eine Rückkehr in die Politik ausgeschlossen?
Nein, ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Damit fange ich gleich mal an. Ich finde das spannend. Ich schaue ja auch meiner Frau über die Schulter, wie sie ihr Mandat ausübt, und ist für mich spannend. Sie ist in der Grünen Fraktion, sie gehört zwar nicht den Grünen an, aber ist in der Grünen Fraktion. Ist für mich spannend zu sehen, wie da diskutiert wird. Aber mein Fokus liegt nach wie vor auf dem, was ich jetzt tue. Ich möchte das weitermachen. Ich sehe, viele sagen mit Sorge auf das Ergebnis der nächsten Europawahl. Ich habe keine Sorge. Weil ich will es mal in Relation bringen. Das Europaparlament ist zwar sehr mächtig, aber da sind auch viele Filter eingebaut. Also selbst wenn wir jetzt viele populistische Abgeordnete sehen, auch die müssen sich irgendwie organisieren in Fraktionen. Also wir beide wissen ja, wie das ist. Der Einfluss von sehr starken Extremen wird durchaus abgemildert durch die Institution des Europäischen Parlaments. Gleichwohl, ich achte persönlich sehr stark darauf, ob Frau von der Leyen nochmal gewählt wird oder nicht.
Würdest du es gut finden?
Ich habe mich ja dazu bekannt. Ich habe vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo ich gesagt habe, warum mindestens 7 Gründe dafür sprechen, dass sie weitermachen soll. Einer der Hauptgründe für mich ist einfach die Stabilität. Ich sage es offen, wie es ist. Wir haben unruhige Zeiten. Wir haben auch andere Wahlen in diesem Jahr. Wir haben in Indien Wahlen. Wir haben in USA natürlich Wahlen. In Russland hatten wir gerade Wahlen, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber in Indien und in USA, da geht es um einiges. Und wenn wir da nicht wissen, was wir als Europäer wollen, dann haben wir ein Problem. Frau von der Leyen steht für den europäischen Green Deal. Ja, die hat also wird auch viele Befürworter in der grünen Fraktion haben. Ich kenne sehr viel aus ihrer eigenen Partei, die Schwierigkeiten damit hatten. Aber sie steht eben auch dafür, dass sie jetzt den Green Deal in eine umsetzbare Strategie übersetzen muss, die Arbeitsplätze in Europa nicht vernichtet. Und deswegen baue ich auf sie. Ich bin auch überrascht, wie mutig sie ihr Amt angetreten hat. Sie hat ja bei allen Krisen, war sie immer die Erste, die da war. Ob das jetzt bei Gaza war oder natürlich in Kiew. Sie war immer die Erste, die den Mut hatte, vor Ort zu sein. Das muss man erstmal bringen. Ja, man stellt sich das nicht so vor. Man denkt, das ist eine Figur des öffentlichen Lebens, die ist immer geschützt. Na, ist sie nicht. Ne? Vor kurzem war der griechische Ministerpräsident in Odessa und musste da vor Raketen wegrennen. Also man ist nicht immer geschützt. Und sie hat den Mut, sie hat hier in Brüssel auch vielfach Mut bewiesen, und beim letzten Mal hatte sie nur 9 Stimmen Mehrheit. Und für mich ist jetzt wichtig, egal wie populistisch oder nicht populistisch das Parlament ist, dass es für die nächsten 5 Jahre einen Arbeitsauftrag sich gibt, dieses Europa mit dem Parlament und natürlich auch mit der neuen Kommission, geleitet hoffentlich von Frau von der Leyen, ich mache da keinen Hehl draus, dass seine Herausforderung versteht. Die Herausforderung ist nicht, dass wir uns streiten. Die Herausforderung ist, dass wir bei allen unterschiedlichen Herangehensweisen, die sollen ja gegeben sein, am Ende doch einen Kompromiss finden. Und die Populisten, die ins Parlament kommen, die werden sich daran beteiligen müssen, weil sonst werden sie nicht nochmal gewählt. Populismus allein führt nicht zum Ergebnis, sondern was ich daraus mache. Und wir sehen das ja, wenn man die einbindet, die Populisten, dann gehen ihre Ergebnisse zurück. Ja, wenn man sie sozusagen zur politischen Handlung zwingt und nicht nur zum reinen Reden. Und darauf baue ich eigentlich. Und Wenn es dann irgendwann mal nötig ist, dass man selber in die Politik zurückgeht, mache ich das gerne. Aber im Moment sehe ich meine Rolle wirklich ganz woanders und es macht mir Freude.
Gut, Jorgo, dann danke ich für das Gespräch und wie immer meine Schlussworte. Geht's Europa gut, geht's uns allen gut.
Pipa Politik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.